Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute geht es endlich um Ineos, das wünsche ich mir schon sehr lange. Und neben mir, beziehungsweise wir zu Gast, sind bei Roland Rohle Schilcher von Evolution Ears.
Hallo, grüß euch.
Backstage Café. Rolle, für Menschen, die dich noch nicht kennen, was ein sehr kleiner Bruchteil von der Musikschaffenden in Österreich ist hoffentlich, würdest du dich vielleicht trotzdem gerne vorstellen, wer du bist, was du machst, wohin du kommst, woher du gehst? Nein, das war falsch. Woher du gehst, wohin du kommst. Das war genau richtig, andersrum gesagt. Du weißt, was ich meine. Stell dich bitte kurz vor.
Also ich bin der Gründer von Evolution Ears. Wir machen Custom In-Ear Monitoring seit über 8 Jahren, eigentlich seit 2018, für den Großteil der österreichischen Musikszene oder Branche. Ich bin auch Live-Techniker, mache auch für Touring und FOH-Jobs seit eigentlich über 15 Jahren schon, eigentlich ganz quer in Österreich oder auch um den Globus herum. Und ja, also meine ursprünglich, also ich bin eigentlich ursprünglich ja Musiker auch, vielleicht wissen es ein paar, habe im Bandkontext damals angefangen zu musizieren, habe dann aber relativ schnell gemerkt, hey, das kennen andere Leute vielleicht besser als ich, also so viel Selbstreflexion habe ich mir irgendwie zugetraut, war aber immer sehr technikaffin und hat mir irgendwie Spaß gemacht, Probleme zu lösen, beziehungsweise habe in meiner Jugend meine Lieblingsbands eigentlich gesehen, die ich so cool gefunden habe auf Festivals oder auf Konzerten und war immer da ein bisschen enttäuscht, wie der Sound dort war. Ja, das heißt, die CD war halt zu Hause immer super und mega cool, wenn man das im Schlafzimmer laut aufgedreht hat, volle Lautstärke und gefeiert hat. Und auf den Konzerten war es dann immer, für mich zumindest, ein bisschen eine Enttäuschung. Und ich wollte das immer anders und besser machen. Und so bin ich dann auch in diese Tontechnik-Live-Geschichte reingerutscht, weil sie halt das mit meinem Technikinteresse sehr gut verknüpft hat und meinem musikalischen Interesse. Und ich wollte es einfach besser machen. Das war immer so der Anspruch für mich selber, aber auch für die Leute, die zu Konzerte gehen und das besuchen, um irgendwie das Feeling rüberzubekommen, dass man mit einem guten Gefühl irgendwie zu Hause geht und sagt, hey, das war wirklich cool heute. Und so hat sich der Kreis dann geschlossen, auch mit dem Thema In-Ear. Ich habe auch relativ früh schon In-Ears irgendwie mir angeschafft oder gesucht und auch verschiedene Brands damals ausprobiert und getestet, habe da wirklich also über den Teich rüber von ganz vielen europäischen Geschichten mir angeschaut. Ich war aber nie so wirklich zufrieden mit dem, was es eigentlich gibt, ja, weil beim anderen dauert es vielleicht ewig lange, bis das irgendwie bei dir gelandet oder beim anderen da die Reparatur wird ewig, dann muss das irgendwo hinschicken nach Amerika. Das war immer so eine schwierige Erfahrung für mich und auch da habe ich mir gedacht, hey, das kann es doch nicht sein, wenn man so viel Geld für etwas ausgibt, vor allem was für einen handgemacht oder custom gefertigt wird, dass das rundherum dann irgendwie so ein bisschen mühsam vielleicht ist. Und da war genau die gleiche Idee, das anders und besser zu machen. Und das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben.
Wir haben dich jetzt schon musikalisch bzw. technisch gut kennengelernt von deiner Werdensgeschichte und was du machst. Wir wollen dich jetzt noch kurz nicht musikalisch privat kennenlernen. Mhm. Deswegen gibt es für dich auch den traditionellen Fragenhagel. Mhm. Du darfst jetzt 3 Fragen ziehen und die kurz und knackig beantworten.
Aha. Lieblingsmusikinstrument. Gut, gute Frage. Ich bin eigentlich Gitarrist, versuche ein bisschen zu singen, aber ich würde eigentlich immer Schlagzeug spielen. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, Schlagzeug akustisch ist mein Lieblingsinstrument.
Ja, sehr cool.
Camping oder All-Inclusive? Beides. Ich glaube, die Mischung aus dieser Camping-Freiheitsgeschichte und der Möglichkeit zu relaxen und alles vor Ort zu haben, ist nicht mehr beides. Frühaufsteher oder Nachteule? Definitiv Nachteule.
Ja, gut, das ist jeder in der Musikbranche, glaube ich. Thema In-Ears. Mhm. Es ist, glaube ich, abseits von Booking und wie ich richtig release und promote, so das brisanteste Thema, das einem in seiner Musikkarriere irgendwann damit beschäftigt. Mhm. Oder gibt es sehr, sehr viele Mythen, die ich gerne mit dir dann heute brechen würde oder aufklären würde oder bestätigen, wenn es wirklich Mythen sind? Aber eine kurze Einstiegsfrage für dich. Mhm. Warum muss ich mir als Band überhaupt über Ines Gedanken machen? Ihr habt doch ja eher Badges am Boden.
Ja, müssen. Es ist immer so relativ. Ich sage einmal, wir sind heutzutage in einer Zeit angekommen, wo einfach die Möglichkeit, auf Ines zu spielen oder darauf zu wechseln, leichter gefallen ist wie vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, weil vor allem die Tools, die man dazu braucht, leistbarer geworden sind. Ja, es gibt schon günstige Digitalpulte mit genug Outputs, es gibt Kopfhörerverstärker, es gibt Funksysteme schon zu erschwinglichen Preisen. Genauso aber auch In-Ear-Monitoring-Kopfhörer per se. Und ich bin ja ein Freund davon, auch als Techniker-Sicht, sage ich einmal, die Bühne immer so leise wie möglich zu gestalten, damit halt qualitativ das Signal, was man da rausschickt oder ans Publikum oder auch an den Techniker oder Technikerin hochgehalten wird. Und das schafft man halt durch cleane Signale und sauberen Bühnensound. Und wenn man halt Boxen auf der Bühne hat, vor allem vielleicht in kleineren Venues, aber sowohl auch in großen Venues, spielt keine Rolle, hat man doch halt immer zusätzliche Schallquellen, die das ein bisschen diffuser machen oder ungenauer. Und das Ergebnis daraus ist einfach, dass man sich dann wieder vielleicht lauter braucht im Monitoring. Das heißt, alles wird ein bisschen unkontrollierter, diffuser, man hört sich nicht so gut. Daher ist der Trend, den wir auch bei uns sehen, auch schon bei jüngeren oder Newcomer-Acts, oder die das noch nicht so lange machen, schon zum In-Ear-Monitoring, weil es auch langfristig sicher auch gesundheitstechnisch die bessere Lösung ist, ja, wenn man weniger Lautstärke auf den Ohren bekommt und ja, sicher ein cooles Setup oder eigentlich CD-Sound, wie man es im Studio sich vielleicht hart erarbeitet hat, auf den Ohren bringen kann.
Wir reden ja in dem Podcast immer von einer jungen, fiktiven Band, die gerade alles zum ersten Mal macht, und in unserem Fall probt und spielt diese junge Band schon regelmäßig live und kommt jetzt vor dieser Situation, im Proberaum wird immer alles lauter, die Gitarristen hören sich nicht und dran den Amp lauter, der Sänger, die Sängerin hören sich nicht und dran die PA lauter, Schlagzeuger nagelt rein in die Snare wie sonst irgendwas. Es ist am Anfang von der Probensituation immer ganz okay und am Schluss ist alles so, dass alles pfeift, also nicht nur die PA, sondern die Ohren vor allem. Und da kommt dann unsere junge Band dazu, sich zu überlegen, ach, da habe ich mal gehört von einer anderen Band, die schon vielleicht ein bisschen etablierter ist, die verwenden in ihr, das wäre doch was. Ich würde gleich mal mit dem ersten Mythos reinfahren, weil der Gedanke, den man so gleich mal zuerst kriegt, wenn man über In-Ear redet, ist, ach, das ist doch voll teuer. Weil da muss ich irgendwo hinfahren, muss man einen Abguss machen lassen, dann brauche ich da groß Kosten, Kasteln halt einfach viel und dann brauche ich noch irgendwelche Preamps oder irgendwelche Funkstrecken. Und da sagt man dann, ah, da spiele ich doch live lieber für die 2-3 Gigs im Jahr. Und Anführungszeichen, eh lieber nur mit Wedges und das passt. Ist es das? Ist es sehr teuer oder wie schaut es dann in der Praxis aus?
Also wie gesagt, teuer ist immer relativ. Das ist ja die Frage, ob man bereit ist, auch in sich oder auch in die eigene Gesundheit zu investieren. Es ist ja, ich sage jetzt nicht nur ein reines Luxusthema, du hast es eh schon gesagt, Lautstärke auf der Bühne oder im Proberaum oder mit den Klingeln in den Ohren aus der Probe rauszugehen. Das ist vielleicht, in den ersten war mal mit dem Enthusiasmus, gehört das irgendwie vielleicht dazu, wenn man in diese Welt so ein bisschen eintaucht. Aus gesundheitlicher Sicht ist es halt wirklich bedenklich, weil wir haben schon Leute auch gehabt, die wollten zu uns kommen, ja, die haben sich Termine vereinbart und haben das immer vor sich hingeschoben. Die haben dann auch länger mit Wedges gespürt und ich habe dann Telefonate geführt, die gesagt haben, hey, es hat sich erübrigt, weil ich habe einen Gehörschutz gehabt, ja, und der wird wahrscheinlich jetzt auch wirklich bleiben. Für immer. Also ich möchte auch so ein bisschen auch eine Awareness vielleicht schaffen, sich da Gedanken drüber zu machen, weil, wenn wir uns ehrlich sind, so ein ganz, ganz günstiger Einstiegshörer, dem es bei diversen Musikhäusern, sagen wir, schnell zu mitnehmen gibt, ja, den gibt es schon für ein paar hundert Euro. Das ist jetzt, glaube ich, ganz überschaubar. Und wir brauchen ja noch vielleicht kein Funksystem, kein super professionelles. Da reicht auch so ein Kopfhörer-Stick-Kabel gebunden. Den gibt es auch für, ja, ich glaube, 50 Euro geht es so los. Das heißt, du bist eigentlich einmal rein nur zum Losstarten oder um das irgendwie auf das In-Ear-Level zu bekommen, unter 200 Euro mal dabei. Ja. Ob das dann qualitativ so hochwertig ist, wie man es dann für sich vielleicht gerne wünscht, das ist halt das andere Thema, weil nach oben gibt es natürlich Luft und das ist ja das, was wir dann machen. Ja. Aber wir sehen sehr viele Leute, die einmal mit sowas einsteigen und dann ein bisschen später, wenn sie sagen, okay, hey, es ist cool, aber wir möchten jetzt, die Gitarre soll vielleicht doch so klingen, wie wir es recorded haben, oder die Snare soll doch vielleicht ein bisschen mehr durchkommen im Innenmix, dann sind wir halt die Anlaufstelle für viele, wo man sich dann auch andere Sachen anschauen kann.
Ich würde vielleicht das ergänzen mit meiner eigenen Erfahrungsgeschichte mit In-Ears. Ich komme nämlich von einer jungen Rockband mit zwei Gitarristen, wo alles immer laut war und ich als Bassist mich nie gehört, außer die PA hat es zufällig hergegeben. Und wieder ein Kommerzspiel angefangen habe und dann die Erfahrungswerte in der Band, jetzt nicht von mir, aber allgemein schon größer waren, haben die Leute gesagt, ja, checkt ihr heute In-Ear. Und ich als junger Schüler habe mir natürlich nichts leisten können und ich habe einfach beinhart, und es klingt richtig doof, aber beinhart von meinem Handy, das damals ein Samsung war, so 30 Euro Samsung, kabelgebundene Kopfhörer gehabt. Und ich habe da ungelogen 3 Jahre damit gespielt, bis ich halt 18, 19 war, weil es für mich als Bassist gereicht hat. Ich habe die Hörer kennt, weil ich mit der Musik gehört habe, das heißt, ich habe gewusst, wie klingt alles. Und habe auch gewusst, was kann ich mir dann irgendwie reintragen beim Mixer. Und irgendwann später habe ich mir dann so 2 Treibersysteme gegönnt von irgendeiner Firma, die von irgendeinem lokalen Akustiker vertrieben worden sind. Die sind dann irgendwie zu einem größeren Unternehmen hin und her geschickt worden. Das war alles irgendwie mühsam und hat lang gedauert. Und wir haben dann Probleme gehabt, uns einschicken und hin und her hat auch ewig lang gedauert. Das ist eine andere Geschichte. Und da dieser Umstieg von irgendwelchen Kopfhörer bis zu diesen angepassten wirklich coolen Treibersystemen hat schon was aufgemacht. Das war so ein, oh mein Gott, das ist Musik. So klingt das, was ich spiele. Und mit denen habe ich jetzt auch sicher fast ein Jahrzehnt oder knapp 6, 7, 8 Jahre gearbeitet, also musiziert.
Ja.
Bis wir dann als Band beschlossen haben, hey, wir wollen das jetzt wirklich professionell machen und wir wollen das, was wir im Studio produziert haben, auch in der Probe hören, vor allem, weil das dann auf die Bühne kommt. Das soll einfach ein harmonisches Klangbild sein, egal welcher Kontext. Und ich habe als Bassist einen Anspruch gehabt, der Produzent produziert mir so, unten klinge so und ich höre das aber nicht auf die Ohren. Ich würde es aber auch so hören, weil dann kann ich feintunen mit dem Sound. Deswegen haben wir in der Band uns dazu entschieden, dass wir alle uns investieren in gute In-Ears angepasst, neue Abdrücke machen, weil die Ohrgänge wachsen und haben dann eben investiert. Ich spreche es jetzt einfach aus, wir waren dann eh bei dir und haben uns auch Treibersysteme gegönnt. Also man möge diese Folge vielleicht als Werbung betrachten, aber es ist tatsächlich eine nicht nur ein Zufall, es hat es einfach so ergeben, dass wir bei dir waren. Es hätte auch ein anderer Anbieter sein können. Aber wir waren relativ happy, weil wir haben alle quasi durchhören können, welche Modelle und Varianten es gibt. Und jeder hat für sich halt individuell sich dazu entschieden, das System ist es, das passt für uns. Und dadurch, dass wir alle in der Band dasselbe haben, ist es in der Probe halt einfach. Der Tontechniker hat AD, das heißt, der kann genauso reinhorchen in unseren Mix. Und da dieser Umstieg von und einfach solchen günstigen, angepassten In-Ears bis zu guten, angepassten In-Ears war auch nochmal ein, hey, ich kann mit diesen Trümmern halt echt auch Musik hören und das ist so unglaublich, was man von mir hört. Dann auf einmal macht es schon Sinn, dass man von Spotify auf Tidal wechselt oder Waveforms anhört und nicht MP3s.
Ja.
Also da macht dieser, obwohl am Anfang mit diesen günstigen Auskommen bin, schon Sinn, dass man im Laufe der Jahre, im Laufe der Erfahrung und der Entwicklung auch das System anpasst.
Ja, da gebe ich absolut recht. Und es ist nämlich spannend, weil eigentlich sage ich ganz gern, du kaufst jetzt bei uns jetzt zum Beispiel oder generell, wenn du in ein cooles In-Ear-System investierst, jetzt nicht rein nur ein In-Ear, du holst eigentlich die Freiheit auf der Bühne retour, nämlich weil du dich einfach besser hörst, du kannst besser performen. Ja, das, was schließt daraus? Das Publikum kriegt es mit, die Band spielt besser. Ja. Es ist ja eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, die da irgendwie zu tun haben. Und das, was wir machen, ist ja Entertainment. Und um das geht es ja eigentlich hauptsächlich. Und wenn man dann einfach von der Bühne runtersteigen kann und sagen kann, hey Leute, das war so ein super cooler Gig und ich habe gehört, was du gespürt hast, und ist das, glaube ich, schon ein wesentlicher Mehrwert. Ja. Und es gibt unterschiedliche Motive, das merke ich bei uns auch immer, wenn so Newcomer-Bands zu uns kommen. Für ein paar ist es wirklich das reine Soundthema, wie du sagst, für den anderen reicht vielleicht dieses Einstiegshörer, weil der okay ist. Es gibt aber so Themen, wir haben auch Leute, vor allem die Mädels, Damen, die sehr kleine Gehörgänge haben, die kommen mit zum Beispiel so Standardhörer überhaupt nicht zurecht, weil die einfach nicht drinnen sitzen bleiben oder passen oder auch dauernd immer rausfliegen. Oder sogar Support-Thema ist immer das letztlich Wichtigere, weil, wie gesagt, diese Einstiegshörer, die funktionieren schon, aber wir haben auch schon erlebt, dass da dann Leute zu uns kommen, die haben schon irgendwie das sechste Paar irgendwie gekauft und das ist dann auch wieder so, ja, die Frage, wo macht es dann vielleicht Sinn für einen persönlich, wo man sagt, vielleicht schaue ich mich um oder nehme mal ein bisschen mehr in die Hand, weil ich dann wirklich was Langfristigeres habe, weil so ein Custom-In-Ear-System, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, hat man eigentlich den nächsten 10 bis 15 Jahre. Ja, und ich glaube, das haben viele Leute nicht so am Schirm in unserer, unter Anführungszeichen vielleicht Wegwerfgesellschaft, wo man irgendwie gefühlt alle 2-3 Jahre irgendwas kaputt wird. Wir machen zum Beispiel das komplett in der Handarbeit und zu 100% bei uns in Wien. Und wir können halt sehr, sehr viel reparieren und haben halt auf professionellen Use den Fokus drauf gelegt. Und wenn man sich was Professionelles holt, ja, kann man halt dementsprechend erwarten, dass es dann auch für die Zukunft hält.
Du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, auf die ich gerne einsteigen würde.
Ja.
Unabhängig von der Lautstärke, dieses Live-Thema. Das ist, glaube ich, was man erst weiß, wenn man das mal wirklich ausprobieren kann, wie das ist mit In-Ears live spielen. Muss ich mir vorstellen, wenn man als junge Band kennt man das ja, dass man irgendwo hinter sich seinen Amp hat, vor sich Monitore, auf der Seite links und rechts andere MusikerInnen. Und man hat oft das Thema, wenn ich dann irgendwie Solo spiele und ich gehe vier zu den Leuten, Herr dann auf einmal meine Gitarre nicht mehr, weil die Wedges und der Amp ist ja natürlich nur weiter hinten. Natürlich kann ich dann, wenn ich das Solo von einem Gitarristen hören will und in einer anderen Rolle bin, zu einem Gitarristen hingehe, weil ich gehe in die Nähe seines Amps, hat auch etwas für sich. Aber unterm Strich bin ich halt sehr örtlich gebunden. Und ich kenne das, wenn man dann unterschiedliche Bühnen spielt, dass halt die Raumverhältnisse und die Bühnengröße halt dann sehr einen Einfluss drauf haben und man dann halt beim Soundcheck einfach länger braucht, dass man halt seinem oder dem Techniker sagt, ich brauche das oder das und das mehr, das lauter, das leiser. Und das hat schon einen Charme, wenn man dann In-Ears hat. Man hat sogar sein eigenes System, auf das können wir dann später, wenn wir wollen, noch eingehen. Und das stelle ich hin und das klingt so wie bei letzter Woche oder letzten Monat, wie ich die Bühne gespielt habe. Egal, wo ich gerade bin, es klingt immer gleich und immer gut. Und es ist super eingestimmt. Und hat er wirklich schon was, weil ich kann theoretisch Backstage gehen und spielen und höre alle nur sauber gut, wenn ich halt Funk habe oder lang genug ist, gehabt natürlich.
Absolut. Und das ist auch der Punkt, den man halt merkt. Das finde ich ja wirklich toll in den letzten Jahren, dass es halt wirklich leistbar geworden ist. Wie gesagt, günstige Digitalpulte, Funksysteme, was man halt dazu braucht, um einfach Bands das zu ermöglichen, diesen consistent Sound, was ja auch irgendwie Vertrauen bringt, wenn man irgendwie gerade zum Beispiel wieder in dieser Newcomer-Bands-Situation vielleicht ist. Man spielt die ersten Gigs und dann muss man irgendwie... Ja, Soundcheck-Zeiten sind sehr, sehr kurz, weil irgendwie eh alles so stressig ist oder weil das vielleicht gerade Festivals sind, wo total viele Bands spielen und es muss immer schnell, schnell, schnell gehen. Mit so einem In-Ear-Setting, wenn man da ein bisschen sich ein System überlegt, kann man halt genau das erreichen, um dann wieder ja, vertrauter zu performen, zu wissen, okay, es ist eigentlich gleich wie im Proberaum und was im Endeffekt wieder das Ergebnis ist, dass alle happy sind, weil die Band cool spielt und die Leute zufrieden sind draußen.
Ich vergleiche dieses Thema gerade, dieses immer, wenn es um Gier geht, immer mit dem Koch. Der Gast im Restaurant wird nicht schmecken, ob der Koch jetzt ein scharfes Messer gehabt hat zum Kochen oder nicht, ob das Messer stumpf war. Der kriegt ein geiles Essen und das ist geil. Aber natürlich ist es für einen Koch leiwand, wenn er ein scharfes Messer hat und er kann einfach viel, viel besser damit kochen. Und wie du sagst, also die Analogie wäre, man merkt das Publikum, wie gut die Band performt.
Ja.
Und natürlich, wenn sie sich besser hört, performt sie halt besser. Aber grundsätzlich, ob die Band sich gut oder schlecht hört, wenn die Band halt gut performen kann, ist natürlich dem Publikum wurscht. Aber für einen selbst macht es einen enormen Unterschied, ob ich wirklich jetzt höre, ob ich die Dead Notes spiele oder den Sound anpasse.
Ja. Ja.
Oder ob es einfach irgendwann so frei ist.
Und vielleicht kann ich das nur mitgeben. Ich glaube, wenn ich für viele Techniker, Technikerinnen, Kollegen sprechen darf, ich glaube, es freuen sich alle von uns da draußen, wenn eine Band mit einem fixfertigen Setup schon daherkommt. Und das muss jetzt gar nicht so super ausgeklügelt sein oder so perfekt sein. Das kann ja ganz rudimentär sein, dass die dort ankommen und dem lokalen Techniker vor Ort, Technikerin, schon quasi die Kabel in die Hände drücken und die wissen, die müssen sich jetzt eigentlich um das Monitoring weniger Gedanken machen und können sich wirklich auf ihren Job draußen konzentrieren. Ich glaube, das sind wir sehr, sehr froh drüber und es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
wenn wir jetzt noch so allgemein in diesem Warum In-Ear oder Vorteile des In-Ears Thema sind, gibt es grundsätzlich so Nachteile, warum man einer Band jetzt abraten würde, keine In-Ears zu haben?
Also ich glaube jetzt nicht per se so dieses Totschlagargument heutzutage, weil, wie gesagt, die Technik ist gut genug geworden. Es gibt super Systeme, wo in einem Digitalpult qualitativ hochwertige EQs drinnen sind, Kompressoren, dass man sich wirklich einen coolen Sound zurechtlegen kann. Das war vor ein paar Jahren sicher noch anders oder zu Analogzeiten. Da hat man wirklich sehr, sehr viel Zeug benötigt, dass das zumindest cool wird oder sehr schwere oder große Systeme vielleicht sogar. Das heißt, der Nachteil war eigentlich da, das Budget auf alle Fälle rein per se für so Rock'n'Roll-Pop-Band-Setting ist es meiner Meinung nach definitiv ein Vorteil in allen Belangen. Es gibt vielleicht, ja, und das muss ich mit einer Vorsichtigkeit jetzt formulieren, ganz spezielle Einzelfälle, die ich schon auch kennenlernen habe dürfen, die vielleicht schon sehr, sehr lange irgendwo da draußen unterwegs sind und Wedges gewohnt sind und das irgendwie mögen oder brauchen. Das gibt es natürlich auch. Ja. Und da kann man versuchen, ob man mit einem hochwertigen In-Ear die Leute da, rüberbringt vielleicht. Aber es kann durchaus sein, das ist wie so ein Musikgeschmack. Es gibt dann doch hin und wieder Performer, Artists, die einfach sagen, na, sie brauchen einfach diesen Wedge und dass das unendlich laut ist und irgendwie 4 Monitore vor sich hinstellen, weil sie müssen es irgendwie spüren. Und das ist genauso legitim.
Und vielleicht kann man da sagen, es ist ja, man sieht es oft bei großen Produktionen, die Leute haben In-Ears und Amps und Wedges, damit sie eben genau das haben. Sie haben diesen Schalldruck, diese Bewegung, dieses Lebendige, können jederzeit die In-Ears raustun, sind aber nicht von dem abhängig. Wenn sie gerade heikle Passagen haben oder gerade irgendwo anders hingehen, haben sie eh die In-Ears oder tun sie wieder rein und dann hören sie wieder alles. Vor allem, also ich glaube, eben dieser Vibe, dieser Schalldruck ist da interessant. Und oft, die hat man ja gerade von Leuten, die singen, das Thema, sie hören dann den Raum nicht oder das Feedback von einem Publikum, sie sind irgendwie abgekapselt. Was ich verstehe, wenn ich die In-Ears voll aufknall, ich habe meistens In-Ears so leise, dass ich trotzdem von außen sehr viel höre. Ich brauche meistens gar kein Schlagzeug auf die In-Ears. Und dann, wenn sie halt sagen, sie wollen das Publikum jetzt hören, weil sie mit dem interagieren, dann tun sie den Hörer raus, können mit dem Publikum reden und haben trotzdem die Wedges, dass sie trotzdem noch was hören. Ich glaube, das ist auch oft ein guter Kompromiss, dass man beides verwendet. Aber um da vielleicht schon ein bisschen ins technische Detail zu gehen, da gibt es ja so Sachen wie Ambience-Bohrungen oder Ambience-Mikros. Mhm. Willst du uns vielleicht erklären, was das ist?
Ja, also eine Ambience-Bohrung im In-Ear-Fachjargon ist ja eigentlich ein zusätzliches Loch, was man in die Schale eines In-Ear-Kopfhörers reinbohrt. Und dort ist dann sehr häufig ein Filter drinnen, das kann man sich so vorstellen, dass dann quasi ein gewisser Teil von draußen noch reinkommt, ja, in einer gewissen Dämpfung, ähnlich wie so einem Gehörschutz, kann man sich vielleicht vorstellen, was natürlich auch sehr viele Vor- und Nachteile hat. Also die ursprüngliche, ich habe das einmal gelesen, eine Geschichte zu dem Ganzen, war von dem ersten amerikanischen Hersteller, der In-Ear-Monitoring da irgendwie initiiert hat in den 1995er Jahren. Und da war das ja natürlich komplett neu. Ja, und die Technologie war jetzt noch nicht so weit, dass man wirklich Studio-Mixe auf den Ohren bekommt, weil heutzutage mit digitalen Amps und was allen möglichen Plugins, whatever, ist es ja schon sehr, sehr gut möglich. Das heißt, man hat irgendwie die Leute die Angst davon nehmen müssen, hey, du steckst jetzt was ins Ohr und auf einmal bist du zu, wie fühlt sich das an von Menschen, die eigentlich gewohnt waren, in Räumen, Arenen, Stadien, whatever, zu stehen und eigentlich dauernd alles mitzubekommen. Das Thema bei dem Ganzen ist, man kann das prinzipiell, also technisch machen. Ich stelle halt immer die Frage, wie sinnvoll ist das wirklich? Weil ich könnte es auch vielleicht direkt da gern zu Hause mal ausprobieren, wenn ihr einen Kopfhörer habt und ihr steckt euch den rein und ihr löst ihn so ein bisschen aus dem Ohr heraus, dann merkt ihr, dass das Erste, was ihr verliert, die Bässe sind. Mhm. Und das ist ganz normal, weil wenn dieser Schluss nämlich nicht da ist, ja, in den Ohren, dann verlierst du einfach Bassfrequenzen. Und bei einer Ambience-Bohrung ist ja genau der gleiche Fall. Ja, vielleicht ein bisschen einer abgeschwächteren Variante, je nachdem, welchen Filter du reingibst. Aber du hast eigentlich wieder ein unkontrolliertes Umfeld. Ja, weil Wenn du auf der Bühne stehst, hast du von der PA den Sound sehr häufig auf der Bühne. Du hast Bässe, die irgendwo daherkommen. Du bewegst die vielleicht auf der Bühne, gehst einmal zum Drummer, Drummerin zurück und kriegst halt von außen wieder sehr viel Sachen rein, die du vielleicht dann kompensierst in deinem Mixing, also in dem Mix, was du hast in den Ohren, dass du wieder irgendwelche Dinge wesentlich lauter drehst, was du dann einfach brauchst. Ja. Deshalb sage ich immer dazu, gut überlegen, denn es gibt nur Alternativen, wie zum Beispiel Ambience-Mikrofone, dass man sich Mikrofone am Bühnenrand aufstellt, vielleicht vom Sänger, vor der Sängerin oder an den Außenkanten und die dann bewusst und kontrolliert dazu mischt in seinem In-Ear-Monitoring-Mix. Oder vielleicht, hast du es vorher schon angesprochen, es gibt auch die Möglichkeit, vor allem in der Custom-Variante, das sage ich auch immer gerne dazu, weil der Vorteil ist bei der Custom-Version, da wird ein Abdruck vom Ohr gemacht und das sitzt ja dann perfekt im Ohr drinnen. Das heißt, man kann auch dann relativ leicht diesen Kopfhörer rauslösen, also so einen Millimeter sage ich ganz gerne immer, und dann hat man schon auch denselben Effekt. Ja? Und wenn man dann jetzt das Gefühl hat, jetzt weiß ich nicht, gibt es einen ruhigeren Part oder muss man irgendwie besser wieder hören, kann man das mit einem Drücker auf den Kopfhörer wieder direkt ins Ohr reinschieben, also weil es ja angepasst ist, rutscht es halt wirklich sofort wieder in Position im Vergleich zum Universal, wo ja ein Silikonstoppel ist, und hat eigentlich den gleichen Effekt. Ja. Es gibt auch Leute, die performen nur mit Am-Kopfhörer. Ja, das kann man auch machen. Da muss man da ein bisschen aufpassen, weil man dann eigentlich zwei Referenzen bekommt, also vom Raum und vom Innerkopfhörer bezüglich Intonation. Und ich sage persönlich immer, stellt euch doch oder kauft euch ganz günstige Mikrofone. Das muss jetzt auch nichts ganz Professionelles vielleicht sein oder ganz Teures. Und stellt sich die zumindest an die Bühnenkante und dann trat sich jeder rein, was er braucht.
Ich würde vielleicht ganz kurz in die Praxis gehen, weil du jetzt schon Abdruck und so Dinge erwähnt hast, dass sich die Leute das auch vorstellen können, wie das Prozedere jetzt ist, wenn man sie angepasste In-Ears checkt. Mhm. Dann können wir vielleicht, wenn wir nochmal ins Detail gehen, können sich die Leute besser vorstellen, wie das dann wirklich in ihrer Praxis aussehen könnte. Wenn wir jetzt von unserer jungen fiktiven Band ausgehen, die sagt, geil, wir brauchen uns In-Ears, weil der eine hört sie nicht, der andere, dem ist eh was zu laut, der braucht vielleicht ein bisschen einen anderen Mix, weil er sagt, die Gitarre ist mir zu weit weg von ihm im Proberaum, er möchte sie lauter haben. Und der Konsens ist, cool, machen wir In-Ear-Systeme. Sie haben Technik, Mischpulte, Splitter, Preamps, alles da. Mhm. Wie schaut das dann aus in der Praxis? Sie rufen die anderen und sagen, Herr Strohle, wir brauchen das. Was passiert dann?
Mhm. Also bei uns schaut es zumindest so aus, dass wir die Möglichkeit geben, die bei uns anrufen und schreiben auf allen möglichen Kanälen, dass wir die Möglichkeit haben, Testhörer rauszugeben. Das heißt, man kann sich bei uns ein Demoset ausborgen für Probewochenende, für ein Gig, für ein Produktionssetup. Man kann aber auch bei uns vorbeikommen im Shop, man kann sich das auch vor Ort anhören. Man kriegt ja dann die Guidance quasi, auch Hilfestellungen. Mit was hört man vielleicht, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, weil die Produkte sind auch unterschiedlich getuned. Es gibt ja unterschiedliche Treiberanzahl, die in den Kopfhörer verbaut werden und die klingen dann auch unterschiedlich. Und wenn man sich dann für ein Produkt entschieden hat oder für einen Hörer, wo man sagt, hey, das klingt für mich toll, das passt oder für mich stimmig, weil das teuerste oder technisch aufwendigste muss auch immer nicht das passendste sein für den Musiker oder die Musikerin, dann macht man einen Abdruck von seinem Gehör. Das kann eigentlich jeder Hörakustiker auf der ganzen Welt machen mit einer gewissen Anleitung. Also es gibt so ein bisschen Rahmenbedingungen, die man beachten muss für Innenmonitoring, weil es doch was anderes ist als ein Hörgerät oder Gehörschutz. Und wenn man dann diesen Abdruck gemacht hat, dann bekommen wir den und können aus diesem Abdruck dann quasi aus dieser Form, die ja dann das Ohr widerspiegelt, an Custom In-Ear Monitor bauen, der dann wirklich perfekt und ohne Gummistöpsel dann wirklich ins Ohr passt.
Vielleicht gleich zu diesem Abdruck nur ergänzend. Ich glaube, die größte Fehlerquelle ist, wenn man es irgendwo macht, wo sich die Leute nicht so gut Acht geben auf die Situationen, dass man dann Hörer hat und wenn man dann singt, dann rutschen die immer so ein bisschen raus. Mhm. Vielleicht kannst du da auf das eingehen, was da der Grund sein könnte und wie man das, sollte man jetzt bei seinem eigenen Akustiker bleiben wollen, dem das sagen mit, hey, ich hätte gern, dass das nicht mir passieren wird, wenn ich singe mit In-Ears.
Ja, Also das ist zum Beispiel mir persönlich passiert bei meinen ersten Kopfhörer, die ich in Übersee gekauft habe. Und ich habe die damals bestellt und ewig lang gewartet, bis die kommen, und man hat halt super viel Vorfreude gehabt. Ich habe es ja leider vorher nicht ausprobieren können, das heißt, ich habe es auch irgendwie blind kaufen müssen und habe den Abdruck einfach wirklich bei irgendeinem Hörakustiker gemacht, weil ich auch keine Ahnung gehabt habe, ja, wie wichtig das eigentlich ist, habe aber nicht die Guidance bekommen, hey, bitte das und das beachten, sondern habe einfach gesagt, okay, ich brauche einfach Abdrücke. Ja. Und wie schon gesagt, es gibt halt Unterschiede zwischen In-Ear-Gehörgerät oder Gehörschutz. Und habe dann meine ersten In-Ear-Kopfhörer bekommen und habe es rein dann und war halt irgendwie super enttäuscht. Nicht nur vom Sound, sondern auch von der Passform, weil die rechte Seite hat mir dann nicht gepasst. Die ist dann locker im Ohr gesessen und ich habe auch diesen Schluss nicht gehabt. Das heißt, wir sind wieder beim Thema Bässe haben wir gefehlt und dann klingt das sehr dünn oder sehr nasal, vielleicht sogar künstlich. Und wenn man das halt bei uns macht oder sich für ein Produkt von uns entscheidet, dann suchen wir uns schon gezielt Akustiker aus, mit denen wir das machen. Sollte das jetzt irgendjemand sein, keine Ahnung, irgendwo im komplett Ausland, ja, dann bekommen die immer ein Briefing von uns nochmal genau, weil es ist nämlich wichtig, dass man eine richtige Masse dafür verwendet, eine richtige Abdruckmasse. Sprich, wir verwenden Massen, die einen leichten Druck aufbauen, dass das ein bisschen simuliert, wie das dann eine On-Stage-Situation ist, wenn man den Mund halt bewegt. Und wir verwenden auch zum Beispiel einen Beißkeil, weil wenn man einen Beißkeil reingibt in den Gehörgang, das kann ja jeder zu Hause mal probieren, wenn man sich so einen Finger mal reinsteckt ins Ohr, dass wenn man den Mund öffnet, sich der Gehörgang verändert, beim anderen mehr, beim anderen weniger. Und dann muss man natürlich noch ein bisschen wissen, was man tut in der Fertigung. Und wenn man diese Punkte beachtet und drauf schaut, ja, wir sagen ja oft gern, schickt uns gern Fotos noch von den Abdrücken vorher, dann kann man nochmal drüber schauen, dann ist das eigentlich kein Thema. Und dann funktioniert das auch mit Singen, Rumhüpfen, Screamen, quer durch die Bank, sehr, sehr gut.
Das haben wir, glaube ich, bei meinen ersten angepassten ASO gegangen, dass ich einfach irgendwie einen Abdruck gemacht habe. Und ich habe dann im Laufe der Jahre mit der Band angefangen, Backings zu singen. Mhm. Und dann ist mir das natürlich aufgefallen, dass je mehr ich singe, desto unterhalter wird es in meinem Ohr.
Ja.
Erst später, wie das dann beim zweiten Abdruck machen, mir das die Dame gesagt hat,
ja,
hey, wie viel singst du überhaupt? Ich so, wieso macht das einen Unterschied?
Ja.
Und dann hat sie mir die das erklärt und habe gesagt, ah, jetzt weiß ich, warum das die Alten dann irgendwann nicht mehr passt haben.
Ja.
Vielleicht gehen wir nur ein bisschen thematisch in das Thema Treiber.
Mhm.
Das ist, glaube ich, noch der andere brisante Aspekt beim Thema In-Ears, weil man immer hört, mehr Treiber ist besser und wenig Treiber ist schlecht. Vielleicht magst du kurz erklären, erstens, was ein Treiber ist, wie viele Abstufungen es gibt oder was überhaupt Sinn macht. Vielleicht, wenn sich Leute jetzt konkret schon vorab Gedanken machen wollen, wie viel Treiber bräuchte ich circa.
Ja.
Vielleicht kann man das auf konkrete Anwendungsfälle oder Instrumentengruppen irgendwie zuordnen.
Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass der Treiber, wie man es im In-Ear-Monitoring-Bereich sagt, ein Lautsprecher ist oder nichts anderes als ein Lautsprecher ist, der quasi den Schall vom Kopfhörer in das Ohr erzeugt, transportiert. Und die Grundidee ist schon, desto mehr Treiber mehr man verbaut, desto besser, klarer, schöner, definierter wird der Sound. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, deswegen sage ich, bei uns ist ganz, ganz wichtig, wurscht, was ihr euch da draußen anschaut, bitte probiert diese Sachen aus, bitte schaut, ob ihr irgendwo Demosets herbekommt, weil nur weil da irgendwo draufsteht, weiß ich nicht, 2 Treiber, 3 Treiber für so und so, heißt das nicht, dass das für euch so funktionieren muss. Das ist sehr, sehr viel, haben wir gemerkt, eine persönliche Geschmacksfrage. Wir haben Leute vom Rock, Pop, die stehen vielleicht auf mehr Bass, mehr Bässe, auf einen wärmeren Sound. Die ganzen Jazz-Klassik-Leute brauchen vielleicht weniger Bässe. Ja, das ist sehr, sehr individuell. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das einfach auszuprobieren und zu testen. Bei uns ist es so, dass mit mehr Treibern schon aus technischer Sicht diese mehr Klarheit, mehr Definition, mehr Stereobreite, also mehr Möglichkeiten, komplexere Mixe einfacher unterzubringen, man merkt. Aber man merkt auch, dass zum Beispiel die Wahrnehmung schon sehr, sehr unterschiedlich sein kann von den verschiedenen Leuten da draußen. Und dass sogar Leute, also ich habe schon Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ich brauche unbedingt das Beste und das Teuerste. Und haben das dann ausprobiert und bei unserem aktuellen Topmodell, dem 8er, das ist zum Beispiel ein Audiophiler Studio Sound Kopfhörer, wo man wirklich jedes Detail hört und jede Feinheit, dass dann Leute, die das getestet haben, gesagt haben, damit kann ich gar nicht umgehen. Das ist mir viel zu viel Informationen. Und deswegen ist es so wichtig, das einfach auszuprobieren und zu testen vorher, weil die Anzahl der Treiber sagt nichts darüber aus, wie gut ein Kopfhörer klingt, grundsätzlich einmal. Ja, dass ich natürlich mehr Headroom habe oder dass der Kopfhörer nicht so schnell zum Verzerren anfängt, wenn man mehr Treiber drin hat, das ist das andere Thema. Aber so vom Grundcharakteristik sagt Treiberanzahl per se jetzt nicht pauschal aus, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Also nach dem Motto, Physik ist zu objektiv, aber der Geschmack ist ja zu subjektiv.
Genau, oder je nachdem, was der Hersteller sich halt überlegt hat, wo er hin möchte. Wir haben uns halt mit unserer Pro-Serie zumindest sehr stark auf Live spezialisiert und auf Live-Performances. Also wir haben ja komplette Portfolio von Bassboost bis Live-Sound bis Studio, Audiophil bis Fokus auf Mitten und Höhen, alles Mögliche dabei. Die anderen machen es vielleicht mehr auf, das ist für Gitarrist, das ist für Drummer, das ist für einen Pianist, aber das finde ich immer schwierig, sowas zu rein kategorisieren, wie gesagt, aus dem Grund, weil man einfach merkt, wir merken, dass das so der Geschmack teilweise so weit auseinander geht und dann vielleicht Leute zu etwas greifen, weil halt das so draufsteht und es dann gar nicht zu ihnen passt und die dann vielleicht sogar enttäuscht sind.
Also man kann unterstreichen, es ist immer gescheit, die Dinge einfach anzuhören und dann unabhängig davon, was die BandkollegInnen sagen, für individuell entscheiden, was klingt für mich am besten, idealerweise in einem Probe- oder einem Live-Setting, aber wenn man nicht dazu kommt, halt zumindest indem man Musik anhört, die man halt gewohnt ist, zu sagen, da klingen für mich meine Songs und das, worauf ich Bock habe, am besten und das nehme ich dann auch.
Genau, oder zumindest einmal als Indikator oder als Baseline herzunehmen und zu sagen, okay, das fühlt sich für mich gut an und vielleicht tue ich dann einen anderen Kopfhörer rein, wo ich merke, das, keine Ahnung, viel zu wenig Bässe, damit das fällt mir komplett unten, dieser Punch oder dieser Schub kann ja zum Beispiel sein. Also als Baseline zumindest würde ich es einmal auf alle Fälle hernehmen.
Ich glaube, abseits von Treiber ist noch das Wichtigste, wie ob die Hörer angepasst sind oder nicht. Mhm. Du bist vorher schon auf die Vor- und Nachteile eingegangen, warum angepasste besser sind und was halt der Nachteil von nicht angepassten sein kann. Wenn man aber sofort an Akustiker Abdruck machen denkt, klingt das halt relativ, da muss ich gleich mal was zahlen, da ist jemand involviert und das kostet mehr, weil es halt wirklich für mich gefertigt ist. Magst du vielleicht an dieser Stelle trotzdem nochmal kurz unterstreichen, was so die Vor- und vielleicht, wenn es gibt, Nachteile von angepassten Systemen sind im Versus zu universalen Systemen?
Also universelles System ist halt, wenn es für einen passt und das Ganze sitzt, einmal sage ich mal sicher eine gute Lösung für den Einstieg. Wenn man sich das überlegt, dann professioneller, länger, whatever zu machen, ist es auch wieder so ein bisschen Geschmackfrage, was man vielleicht präferiert. Die Vorteile beim Custom sind halt wirklich die höhere Isolation, die man schafft, auch das Gefühl der Passform. Wir haben viele Leute, die Coverband, Hurtfest Sachen spielen, die 8 Stunden irgendwie auf der Bühne stehen, wo es auch wichtig ist, dass diese Hörer vielleicht nicht wehtut nach einer gewissen Zeit oder im Flieger, keine Ahnung, ja, als Gegenbeispiel. Das heißt, die Custom-Vorteile sind schon diese Isolation und dieser Komfort, den man dabei erlebt, den man vielleicht beim Universal-Hörer nicht so hat. Ja. Rückführend gedacht vielleicht an die Damen, wo universelle öfters ein Thema sind, dass die einfach nicht passen oder nicht sitzen und dann fliegt es wieder raus. Und dann sind wir wieder beim Thema, dann steht man auf der Bühne, möchte eigentlich super performen und braucht den Fokus für diese Performance und dann merkt man, dass im Ohr sich immer was bewegt und dann dieser Griff ans Ohr, um das wieder zu richten, das stört, glaube ich, auch ein bisschen den Flow oder habe ich auch als eigene Erfahrung jetzt so wahrgenommen. Der Nachteil unter Anführungszeichen beim Custom-Hörer ist vielleicht der, man muss halt diesen Extra-Shit machen zum Hörakustiker und diese Abformung machen, aber das dauert in der Regel auch 15 Minuten, das geht relativ rasch und dann hat man das erledigt. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir speichern sogar diese Abformungen, dann die bleiben bei uns im Archiv und wenn man dann nach Jahren draufkommt, man hätte gern ein Backup oder der Hörer ist irgendwie runtergefallen und irgendwas noch draufgestiegen zusätzlich und kaputt waren, dann kann man wieder aus dieser Form einen neuen Hörer bauen, was natürlich auch ein Vorteil ist. Also wir haben schon Situationen gehabt, wo sowas passiert ist und dann in relativ kurzer Zeit Ersatzhörer bauen können und das geht halt dann natürlich in so einer Custom-Variante noch einmal schöner und besser.
Das ist irrsinnig wertvoll, wenn man vor allem jedes Wochenende 2-3 Mal unterwegs ist und man dann irgendwie zwischen Gigs sagt, hey du, ich brauche die Hörer am besten vorgestern, weil ich habe morgen schon wieder einen Gig. Und dann geht ja das einfach so.
Ja.
Es ist ein großer Luxus oder eigentlich nicht Luxus, es sollte eigentlich Standard sein, dass sowas geht.
Ja.
Um bei dem Beispiel junge Band zu bleiben, die war jetzt beim Akustiker, hat sie jetzt individuell für ihre Anwendungsfälle oder für ihr Gespür oder Gehör alle sich jetzt in ihr machen lassen. Und jetzt stecken sie im Proberaum und überlegen, was dann? Was sind so Dinge, die man dann peripher noch braucht, dass man mal sagen kann, hey, das ist das Mindeste, dass man überhaupt dann mit denen proben oder spielen kann, bis hin zu, wenn ich wirklich alle Vorteile von In-Ear-System oder von In-Ear-Monitoring ausspielen will, was muss eine und Anführungszeichen professionelle oder angehende Band andenken zu investieren, dass das wirklich voll in Fahrt kommt?
Also was mir wichtig ist, wenn man auf In-Ear wechselt, dann kann man ja sich den Mix dann quasi selber gestalten, jeder für sich im Ohr. Das heißt, man muss irgendwie schauen, dass man diese Quellen, die Mikros, die Signale irgendwo reinbekommt, dass man die verwalten kann. Ja. Ich gehe jetzt von dieser Standard-Newcomer-Band aus, dass das vielleicht ein Rock'n'Roll-Pop-Setup ist, also Drums, Bass, zwei Gitarren, vielleicht drei Vocals. Das heißt, das Standard-Setup wäre zumindest ein paar Mikrofone für die Drums. Das muss jetzt gar nicht das super aufwendige Kit sein, wo alles schon mikrofoniert ist. Da kann man mit Kickdrum vielleicht ein Snare-Mikro und ein oder zwei Overheads schon eine ausreichende Lösung schaffen. Ja, sind wir wieder beim Thema, das muss jetzt noch nicht das High-End-Mikrofon per se sein. Da kann man gerne auch einmal das Einsteiger-Set nehmen. Heutzutage ist es ja oft schon so, oder was ich mitbekomme, Amps, Gitarren, Bass, Keyboards, Tracks, Zuspieler, das kommt eh schon irgendwo aus einer digitalen Quelle raus. Du brauchst dann eigentlich eh nur ein Kabel und in Mischpult rein und so ein digitales Mischpult mit, ja, keine Ahnung, vielleicht 12, 16 Eingänge. Im Rack-Format gibt es auch schon Leistbar definitiv unter 500 Euro. Und dann braucht man, je nachdem welches Mischpult man nimmt, da gibt es ja auch schon Varianten mit eingebauten Kopfhörerverstärker, wo man sich direkt anschließen kann. Oder man holt sich so einen In-Ear-Stick, den man dann auf die Hose klemmen kann und dann gibt es ein Kabel dorthin. Gibt es ja auch schon für 50 Euro. Und dann hat man halt schon ein fertiges In-Ear-System eigentlich für unter einen Tausender. Und alle sind eigentlich happy, weil jeder kann sich den Mix selber machen, gestalten und damit kann man mal losstarten.
Vielleicht, um das aus der Praxis zu unterstreichen, ist es, jeder kann sich den Mix selber machen. Das geht teilweise wirklich so einfach, dass man mit dem Handy einfach irgendwo App oder einfach nur in den Browser geht, zwei Knöpfe drückt und dann habe ich da die Regler und dann kann ich sagen, oh, der Gitarrist, den brauche ich leiser, oh, den brauche ich lauter, meine eigenen Vocals natürlich lauter, leiser und das ist super intuitiv und da braucht man auch gar nicht. Auch technikscheue Menschen schaffen das. Oder man hat wirklich jemanden, das kann ja, wenn man einen Tontechniker hat, dann muss man da ein laufendes System verändern. Dann kann man auch, statt dass ich dem jetzt sage, bitte haben wir auf dem Monitor das lauter, kann ich sagen, bitte haben wir auf der In-Ears das lauter. Das Prinzip oder der Prozess ist ja dasselbe.
Genau. Und ich glaube, wenn man sich so eine Überlegung anschafft, ja, also wir unterstützen auch unsere Leute, die zu uns kommen bei diesen Themen, also wir können sie da beraten, was es dazu braucht. Wie gesagt, von jedem Budget her, also das spielt ja keine Rolle, sollte man sich vielleicht überlegen, dass man vielleicht einen Techniker, Technikerin, Kollegen, Kollegin einmal sich für einen Tag für eine Probe sich vielleicht zu sich im Proberaum dann noch holt, dass man gemeinsam das Setup irgendwie baut, so grundlegende EQs, Kompressor, Geschichten konfiguriert, dass man mal eine gute Ausgangslage hat, aber auch das ist überschaubar und hat aber sicher einen wesentlichen Mehrwert dann im Gesamten für die Performance dann.
Vielleicht gehen wir nur kurz auf das Funkthema drauf ein, wenn man jetzt vielleicht schon das Geld oder den Nutzen hat, Funksysteme sich anzuschaffen. Gibt es da also Dinge, die wichtig sind, die man beachten muss oder kann, oder hast du da vielleicht Tipps und Tricks aus der Praxis, wenn man eben diese Gedanken schon hat?
Ja, also bei Funksystemen würde ich immer dazu raten, überlegt euch, ob es nicht gescheit ist, gleich was Gescheites zu kaufen. Und das ist nämlich aus den folgenden Gründen. Es gibt natürlich Systeme, die sind super günstig und funktionieren auch in den meisten Fällen, aber funktionieren ist immer so relativ, weil ein Funksystem übertragt die Audio oder das Signal, was dann aufs In-Ear geht, zu den Ohren Und da gibt es halt mehrere Themen, auf die man aufpassen muss, zum Beispiel auf wie viele Frequenzen kann dieses System. Das ist dann relevant zum Beispiel je nachdem, wo man spielt. Also wenn man nur vielleicht in Proberaumkeller das ganze Jahr probt und man sagt, man gönnt sich irgendwie einen Funk, weil man es cool findet, wireless zu performen, ist es total legitim. Wenn man vielleicht den einen oder anderen Gig dann schon in mittelgroßen Bühnen oder sogar Festivals spielt, dann ist das sehr, sehr schnell ein Thema, mit wie vielen Frequenzen sind da frei, wo kann ich mich da reinbauen, also weil so ein Funksystem braucht ja immer so eine Frequenz, ja, also wie beim Walkie-Talkie, wie man das irgendwie noch kennt, und die muss halt frei sein. Und wenn da mehrere Funksysteme auf Konzerten, Festivals belegt sind durch Funkmikrofone, andere Band-Equipment-Geschichten, dann wird es da sehr, sehr häufig schwierig mit den günstigeren Systemen, logischerweise. Rauschen ist auch so immer so ein Thema, ja, dass dann man vielleicht sehr, sehr viel Rauschen drinnen hat auf den Ohren oder das Signal nicht so stabil bleibt, das heißt, dass es Einstreuen gibt von außen. Das kann ja sein, oder bis dorthin gehen, dass dann zufällig, wenn irgendjemand woanders irgendwas gerade einschaltet, dass es einfach ein Störgeräusch auf den Ohren gibt. Ja, das kann auch durchaus unangenehm sein. Und da sage ich, ja, nehmt euch vielleicht die paar hundert Euro mehr in die Hand und kauft euch ein namhaftes Funksystem, das auch wirklich zuverlässig funktioniert, weil damit habt ihr länger Freude, wenn das einmal runterfällt. Die Professionellen sind meistens aus Metall auch gebaut und nicht aus Kunststoff, das hält das auch aus, und das macht einfach viel, viel mehr Spaß und Sinn auf Dauer. Und wenn man sich wirklich überlegt, vielleicht einmal mit der Musik aufzuhören oder Pause zu machen oder das vielleicht dann nicht mehr braucht, dann hat man, man kennt es doch eh, ja, tut man sich ein bisschen leichter, namhafte Geräte wieder zu verkaufen und noch was zu bekommen. Bei den günstigen Dingen ist das eigentlich oft so, das kann man in die Tonne werfen, was dann natürlich auch schade drum ist, um das Geld, was man ausgegeben hat.
Absolut, ja.
Ja.
Ich habe noch ein Thema, was ein bisschen Exkurs ist, was Richtung Live geht, aber bevor wir zu dem gehen, vielleicht wollen wir kurz die Backing-Tracks und Klick-Thematik mit In-Ears öffnen. Warum sowas nur mit In-Ears möglich ist oder warum sowas mit Wedges nicht geht?
Ja, also sind wir wieder beim Thema. Heutzutage ist auch der Anspruch gewachsen, glaube ich, auch bei vielen Bands, so gut im Live-Kontext rüberzukommen oder seine Musik rüberzubringen, wie es im Studio ist. Häufig, ja, es gibt ja so und so, die anderen mögen es vielleicht mehr Live-Kontext, aber es gibt halt die Variante, hey, wir wollen es eigentlich so close wie am Album haben. Da kommt man dann auch wieder, je nachdem, welche Genre man ist, aber ich sage jetzt einmal wieder im Standard Rock'n'Roll, Pop, Mainstream-Thema, fast nicht mehr bei Backing-Tracks vorbei, ja, oder wenn man sich dazu halt entscheidet. Und da hilft halt, oder das geht halt dann eigentlich nur mit In-Ear-Monitoring, weil die meisten Bands, die ich kenne oder gesehen habe, da sind halt alle auf In-Ear-Monitoring, weil halt die Tracks mitrennen, weil halt Klick mitrennt. Das heißt, dann haben manchmal nur der Schlagzeuger, aber vielleicht auch die ganze Band den Klick-Track im Ohr drinnen, dass halt noch einmal alle genauer spielen oder auf die Tracks genau spielen. Der Vorteil bei sowas, was ich ganz cool finde, dass man da die Möglichkeit zum Beispiel hat, Cue-Tracks einzubauen, sprich eine zusätzliche Spur, wo ein Ansager drinnen ist, hey, Refrain in 3, 2, 1, und dann vergisst man vielleicht nicht den Einstieg oder weiß, okay, jetzt kommt diese Bridge oder der Refrain oder weiß ich nicht, wir loopen das Solo irgendwie noch einmal. Das finde ich auch ganz, ganz cool. Das macht es einfach noch einmal, glaube ich, durchdachter, die Show, weil das auch immer, glaube ich, immer mehr der Anspruch wird. Und ich habe auch schon lustigerweise gesehen, dass so Tracks, Cue-Tracks sogar in der Tonhöhe gepitcht werden und der Einsprecher dann quasi in dieser Tonhöhe vom Song ist, dass der Sänger, die Sängerin schon weiß, wo sie den ersten Ton anlegen soll oder muss. Und das ist halt dann super cool, weil du mit ihnen ja solche Spielereien halt machen kannst, weil halt das Publikum draußen davon halt überhaupt nichts mitbekommt.
Ja, vor allem allein, aber wenn dieses Cue-Thema schon relativ advanced ist, allein mit Click-Track, was ja, glaube ich, das Erste ist, womit man anfängt, wenn ihr da Monitore auf der Bühne habt, dann hört das einfach jeder. Dann hört jeder die erste Reihe. Piep, boop, boop, boop. Das ist, glaube ich, nicht so sexy.
Voll.
Wo wir schon ein bisschen beim Live-Thema waren, eben, ich glaube, In-Ear-Monitoring ist ja immer für mich so der erste Schritt, aber der notwendigste Schritt, um ein größeres, autarkes Live-System zu schaffen. Mhm. Und da redet es noch nicht auch von Einspielern und von Playback-Systemen, sondern da redet hauptsächlich davon, dass du auf eine große Festival-Situation kommst, wo du als Band 5 Minuten Changeover hast, wo du einfach dein Rack hinsteckst, 2 bis 20 Kabel ansteckst, du hast deinen eigenen In-Ear-Sound, der FOHler kann machen, was er will, und die Bühne ist leise und du kannst in 5 Minuten wieder alles einsackeln. Wenn man so ein autarkes System mit eben eigenen Rack bauen will oder auf das hinarbeiten will, weil das ist ja mit sehr viel Aufwand, Einarbeitung und vor allem Einkauf verbunden. Mhm. Vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung, vor allem als Live-Techniker, ja, den Leuten schon ein bisschen was mitgeben. Erstens, was braucht man nicht unbedingt, was kann man sich sparen, wo sollte man investieren, was sind so notwendige Gear-Pieces, die man halt anschaffen muss, oder allgemein einfach so Thoughts of Mind, die man halt irgendwie braucht.
Also wir haben ja vorher diese Newcomer-Band gehabt mit dem ganz rudimentären Setup. Ich nehme jetzt einmal an, wir gehen jetzt von der vielleicht etablierteren Band aus, die schon ein bisschen mehr Touring macht oder Festival-Situationen. Und was sicher wichtig ist, einmal grundsätzlich solides Equipment, ja, also coole Mikrofone, die auch professionellen Touralltag aushalten, also generell vom Case bis Kabel bis zu, weiß ich nicht, ja, Rack-Systemen, Pedalboards, dass das irgendwie tour-ready gebaut ist, das kann man einfach einmal gescheit machen. Und wenn man das irgendwie cool gemacht hat, dann hält das ja auch wieder für längere Zeit. Also da sage ich immer ganz gern, überlegt euch, ob man nicht vielleicht diese, weiß ich nicht, ein paar Euro noch mehr ausgibt, dass das dann wirklich solide ist, wenn es dann hinten im Truck oder im Van herumgeschmissen wird oder von den Stagehands vor Ort. Das macht dann schon Sinn. Mein persönlicher Zugang zu dem Ganzen ist, keep it as simple as possible. Baut das Rack, dass man immer irgendwo reinkommt, ja, dass das nicht komplett zubaut ist, dass man schnellen Zugang hat zu Kabel, vielleicht nicht zu crazy Sonderbauten oder Custom-Lötlösungen aus dem Grund, weil es kann immer was kaputt werden, es kann immer was eingehen, und dann auch die Möglichkeit zu haben, mit vielleicht vor Ort was zu verwenden von anderen Bands oder von der Produktionsfirma vor Ort, finde ich schon ganz, ganz wertvoll, wenn es dann nicht vielleicht zu sehr ins Detail oder speziell jetzt irgendwie für das gebaut worden ist. Es kommt aber wieder darauf an, ob dann vielleicht sogar ein Techniker noch mitfährt, der das nur betreut. Genau. Keep it as compact as possible, finde ich immer ganz cool. Desto weniger ist in dem Fall mehr, weil alle freuen sich irgendwie auf großen Bühnen oder Festivals oder auf kleinen Bühnen, ist vollkommen wurscht. Wenn man vielleicht nur mit einem Rack kommt, wo alles drinnen ist, der In-Ear-Mixer, die Funkstrecken, die digitalen Amps, die es gibt, und dann vielleicht nur mit wenigen Kabeln sich gleich ansteckt. Ja. Ich sehe auch häufig vielleicht den einen oder anderen Act mit ganz, ganz viel Koffern auftauchen, da sage ich, ja, kauft euch vielleicht einmal eine Kiste, wo dann alles zusammen ist. Aus dem Grund, weil dann halt vielleicht Dinge öfters verloren gehen, und alles beschriften, ja, finde ich ja ganz, ganz wichtig. Hat es überall Tapes drauf, Labels oder klare Markierungen, dass Dinge nicht vertauscht werden mit anderen, oder falls irgendwas liegen bleibt, dass man das nachvollziehen kann, oh, dem Kabel hat irgendwie dem oder dem gehört, und holt sich vielleicht Hilfe. Ja, wenn ihr irgendwie Themen habt oder unsicher seid, ob das oder das Equipment sinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist, und probiert das auf alle Fälle mal aus und spürt euch damit, oder zumindest, dass einer von euch in der Band so ein bisschen das Know-how hat, falls wieder was sein sollte, ja, dass nicht die große Panik ausbricht und dann jemanden suchen muss, sondern man das auch selber gut managen kann. Und desto besser das vorbereitet ist und desto mehr man vielleicht das aber mit hat, desto easier und freundlicher wird es dann vor Ort, weil es ist dann cool, wenn man zum Beispiel statt dann, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Seiten Rider nur mehr einen One-Pager hinschickt mit, hey, ich brauche eigentlich nur 2 Steckdosen, vielleicht 2 Cut-Leitungen und that's it. Ja. Also ich glaube, da freut sich heutzutage jeder drüber.
Ich glaube, wie man so konkret, also in ihr oder Playback-Rack aufbaut, gibt es ja so YouTube-Videos zum Saufordern. Konkret kann ich, vielleicht bin ich da gebrandet als Bassist, konkret kann ich das von Adam Neely empfehlen. Der hat einmal zur Nordamerika-Tour Rack gebaut mit so 4 Höhenheiten, so günstig und so leicht wie es geht, damit er damit fliegen kann. Und da ist von digitalen Mischer bis zu Splittern, bis zu Snakes, Übercut, auch relativ günstige Alternativen im Vergleich zu den großen Marken. Und vor allem Learnings, wo er gesagt hat, da ist günstig zwar nett, aber das bricht sofort, kauft euch was Gescheites. Da kann ich auf alle Fälle Ihnen empfehlen. Aber ich glaube, wenn man vor allem als MusikerIn auf YouTube In-Ear-Rack oder Playback-Rack googelt oder auf YouTube eingibt, findet man von dem oder der einen YouTuberIn das Vertrauen auf alle Fälle ein Video dazu, wo man eben, die das auch wirklich gut erklären, von Signalsplitting bis zu Preamps, bis zu Funkstrecken, bis zu Playback-Strecken, Dinge an, wie an FOH geben, Dinge wie anstecken vor Ort und dann auch eben, welche Art von digitalen Mischpulte es gibt, in welchen Ausführungen. Ich glaube, da kann man erstens eine eigene Folge drüber machen, aber zweitens, glaube ich, kann man das an der Stelle auch sagen. Und das ist natürlich, das von null aufzubauen, ist schon eine Aufgabe. Ich glaube, da kann man das, wenn man es im Laufe der Jahre einfach adaptiert und pro Gig oder pro Saison einfach was dazu tut, je nachdem, was man halt braucht. Man fängt einmal an mit In-Ear, dann fängt man mal an mit Funkstrecken, dann fängt man mal an mit Click und Backings, dann hat man mal ein eigenes Mischpult mit, einen eigenen FOH-Ler, dann baut man das eh sukzessive, glaube ich, auf. Also man kann es natürlich auch so machen, dass man das ganz natürlich und organisch macht. Oder man hat irgendwie 2000 Euro auf der Seite rumliegen und sagt, jetzt kaufen wir das alles und schlürt das alles zusammen oder baut das alles zusammen.
Ja, also ich habe beide schon gesehen, wir haben viele Bands schon unterstützt in dieser Rack-Beratung. Also man kann ja zu uns kommen oder uns oder mich persönlich fragen, was macht Sinn, was macht vielleicht weniger Sinn. Und man kann da, wie gesagt, ganz basic einmal anfangen. Da sage ich immer, wie gesagt, kauft ihr vielleicht gleich den cooleren Funk, weil das bleibt sowieso, ja, bei den Kabel vielleicht, gut, dann macht ihr später das Upgrade, aber den Mikros, das kann man dann wirklich organisch irgendwie, ja, vollziehen. Sparzeit, wie gesagt, nicht vielleicht bei den ganz wichtigen Sachen von Anfang an, Playback-System, cooler Laptop, irgendwas, was vielleicht nicht gleich ausfällt, ja, oder ein vernünftiges Interface zu den ganzen Themen und ja. Was ich persönlich noch cool finde, das ist vielleicht so ein bisschen ein Geheimtipp, weil das kennt man bei uns nicht so in Europa. Es gibt in Amerika die Company BTPA, das ist der Brad. Er baut eigentlich durchgehend Flyrigs für Touring in super kompakten Formaten. Also von Pedalboards bis genau solche In-Ear-Splitter-Racks und auch gar nicht so für krasse Systeme, sondern auch ganz Standard für kleine Bands mit den günstigen Varianten. Und man kann auf seiner Instagram-Page schauen, der hat total viele Videos gemacht, wie er solche Dinge baut. Rein nur als Inspiration kann man sich das einmal anschauen. Das finde ich ganz cool, wie man so Sachen kompakt bauen kann und wo man vielleicht ein paar Tipps und Tricks mitnehmen kann. Finde ich auch sehr, sehr wertvoll, wie du schon gesagt hast, mit YouTube-Videos, wo man sich da ein bisschen ja, Ideen holen kann.
Ich glaube, dein Ken ist es der dann alles in so ein Pelli-Ding reintut, ja, was genau reinpasst.
Ja.
Ach, ja. Super satisfying.
Ja. Ja. Und er macht das auch auf einer educational Basis. Das heißt, er gibt da YouTube-Videos, wie man Kabel irgendwie so lötet oder Sachen zusammenstellt, dass das irgendwie cool ist.
Mhm. Wenn ich so auf die Uhr schaue, ist so interessant und so vertiefend man das Thema noch machen kann, die Zeit leider schon relativ um. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz zum Schluss dich, Rolle, fragen, ob es noch irgendwas gibt, was wir unbedingt noch erwähnen sollen, weil es wichtig ist oder wenn wir es noch nicht erwähnt haben oder einfach nur zum Abschluss unterstreichen können als Grundaussage oder als Top 3, das musst du machen oder das ist wichtig im Thema In-Ears.
Also ich glaube, in meiner Karrierelaufzeit in den letzten 15 Jahren, was ich immer wieder erlebe, ist das Thema Gehör und Gehörschutz. Und auch wenn ihr jetzt nicht konkret mit In-Ear-Monitoring anfängt oder schon losstartet, dann passt auf euer Gehör auf. Ja. Wurscht, wie jung, alt ihr seid, nehmt zumindest einen Gehörschutz. Auch bei den Proben, Schaumstoff, irgendwas zumindest bei Konzerten vor allem. Ja. Auch wenn es sich vielleicht in dem Moment cool anfühlt oder ja, wenn man es gerade irgendwie spürt. Das Thema ist, und ich habe es ein paar Mal schon erlebt bei Leuten von uns, wenn das dann vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie man es kennt, du fährst dann halt nicht 2 Wochen auf Urlaub und dann ist es wieder okay. Das kann schon sein, dass das dann fürs Leben lang bleibt. Und ich finde, einfach dieses Bewusstsein vielleicht zu schaffen, sich zumindest irgendwas in die Ohren zu stecken, also was dafür halt vorgesehen ist, um lange Freude am Musizieren zu haben, aber auch generell alles nur lange genug gut hören zu können.
Vielleicht wollen wir an der Stelle erwähnen, dass es auch angepassten Gehörschutz gibt.
Ja, den gibt's.
Das ist nämlich super, weil dann hat man, wenn man schon, das ist natürlich ein bisschen teurer wie das normale Schaumstoff, aber ich liebe den, ich habe das als erstes gekauft und ich glaube, ich habe das von Neurot, ich glaube, das ist Elazin, aber gibt es natürlich von jeder Firma zig andere.
Ja.
Und der ist echt super, weil der macht halt nur leiser. Der schluckt keine Frequenzen Das heißt, du kannst auf ein Konzert gehen und hörst die Band halt ein bisschen leiser. Meistens schluckt in der Praxis, schluckt da halt je nach Gehörgang schon Frequenzen. Also ich sage jetzt was und das heißt was. Mit einem guten, angepassten Gehörschutz klingen sogar Konzerte im Gasometer gut. Weil er genau diese Frequenzen schluckt, die sie eh überschlagen.
Voll.
Und added Bonus, wenn man, dann hat man gleich einen Abdruck für die In-Ears auch, wenn man den macht für den Gehörschutz.
Ja.
Gut, lieber Rolli, ich würde jetzt dann abschließend dir nochmal ganz bewusst ein Spotlight geben. Mhm. Wir haben zwar eh schon relativ viel über In-Ears und auch ein bisschen über euch und dich als Firma geredet, aber wenn du willst, dann darfst du jetzt ganz ungeniert Werbung über dich oder Evolution Ears machen. Irgendwas, was du da platzieren willst, vielleicht etwas, was in Zukunft stattfindet, falls es Events oder Workshops oder was gibt. Ansonsten einfach, was dich oder deine Firma ausmacht oder was man bei dir alles machen kann.
Ja, also was bei uns öfters die Frage ist, warum zu euch? Ja, warum Evolution Ears? Wie gesagt, die Idee damals war aus einer Unzufriedenheit heraus, weil ich halt nicht zufrieden war mit den anderen Brands, die es da draußen gibt, das anders und besser zu machen, auch die ganze Experience und nicht irgendwo in einem Warenkorb-Shop-System irgendwas zu bestellen, vielleicht mit niemandem vorher reden zu können, weil es doch ein persönliches Produkt ist, das mit seiner Kreditkarte zu zahlen und dann irgendwann Monate später zu bekommen, das ist es bei uns nicht. Also wir sind jetzt seit über 8 Jahren ein kleines Unternehmen, ja, direkt in Wien, in Liesing, im 23. Bezirk, haben die ganze Wertschöpfung und die ganze Fertigung auch bei uns in-house, also die ganze Entwicklung, die ganze Produktion passiert wirklich in Österreich. Wir haben aktuell ein cooles Team von mit mir insgesamt 5 Leuten. Die sind alles Musiker, sind alles Techniker, das heißt, die stehen alle auf der Bühne oder haben mit dem Thema was zu tun. Und unsere Mission ist es halt, oder das Ziel, für die Leute da zu sein, ja, und das auch zu bieten zu können für den restlichen Laufzeit der Karriere. Also du kaufst bei uns jetzt nicht einen Hörer und das war's, sondern wenn du irgendein Thema haben solltest, Jahre später, dann sind wir dafür da, um das lösen zu können. Weil ich finde nichts Schlimmeres, wenn du irgendwo hingehst und für Geld für etwas ausgibst, weil es ist ja auch eine Investition, ja, dass das einfach vielleicht vergessen wird und dann muss man vielleicht diskutieren wegen, ja, warum ist das oder irgendwie ist das, und da bin ich, das habe ich leider auch selber erfahren, ein bisschen gebrannt mag, weil ich sage, okay, keine Ahnung, der Hörer ist unglücklicherweise aus 3 Meter Höhe auf einen Betonboden geflogen und es ist ein Riss drinnen. Wir reparieren sowas zum Beispiel free of charge, ja, weil das ist für uns super schnell erledigt. Die meisten Repairs gehen bei uns am selben Tag sogar noch raus in 99% der Fälle, weil wir einfach diesen Fokus auf Support und auf Touring haben. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele da draußen sehr, sehr wichtig und auch wichtig, dass wir da noch irgendwie in der heutigen Zeit so einen persönlichen Kontakt haben. Und es ist auch mir persönlich wichtig, dass wir das versuchen, so gut es geht, da zu pflegen und das Gefühl zu geben, dass wir einfach da sind, weil die Produkte, die sprechen sowieso für sich oder müssen sowieso für sich sprechen. Ja, kann ja jeder ausprobieren und hören. Und es ist einfach toll, was in den letzten Jahren einfach passiert ist und dass wir einfach so viele Leute uns das Vertrauen geschenkt haben und die wir ausrüsten haben dürfen, ja, was wirklich ein Wahnsinn ist, eigentlich jetzt schon weltweit, dass das irgendwie, ja, dass man das irgendwie zurückbekommt, das Gefühl, irgendwo was richtig zu machen.
Der will diesen tollen Ersatzteil-Postkasten verraten oder ist das ein Mitglieder-exklusiv?
Du darfst es gerne anteasern.
Man hat oft das Problem, gerade bei In-Ears, dass immer was kaputt wird, ist das Kabel oder man verliert die ganzen Adapter, die man braucht. Und da hat sich der Rolle was einfallen lassen, vor allem auch zur Lieferung, wenn man was braucht und das ist außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten. Da gibt es in der Nähe von dem Büro so einen coolen Code-Postkasten, da gibt man einen Code ein, den kriegt man dann, wenn man was braucht. Und da drinnen sind halt Ersatzteile oder wenn man sich seine In-Ears reparieren lassen hat, werden dort die In-Ears gelagert. Und das finde ich super praktisch, wenn es heißt, hey, ich habe 3 Stunden Gig, ich habe gerade gemerkt bei der Probe, das Kabel ist im Arsch, dann kriege ich den Code, kann dorthin fahren, mir das rausnehmen und kann gleich fahren und muss nicht irgendwas bestellen, muss nicht auf irgendwas warten. Und es geht zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Genau, und wir sind da super flexibel, weil ich habe damals erlebt, wenn man irgendwo ein Problem hat, vielleicht kennst du einen oder andere, Ticketsystem, man schreibt irgendwo eine Mail hin, die kennen sich vielleicht noch nicht irgendwie im Frontdesk so wirklich aus, um was es geht. Bei uns bist du halt direkt bei den Leuten dran, die das selber verwenden, die das selber bauen. Ja, wir sind immer erreichbar über jegliche Kanäle, wie man es halt kennt heutzutage. WhatsApp, Telefon, E-Mail, vollkommen wurscht, Social Media. Und dieser Codecast ist natürlich cool für die die Wiener oder Österreicher. Was ich sehr, sehr cool finde, das hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen rausgestellt, wir machen ja auch internationale Fertigung für Acts, ganz um einen Globus. Und mit großen Lieferkurierdiensten ist es teilweise schon möglich, dass wir zum Beispiel Abdrücke kriegen von Amerika, die gestern verschickt worden sind. Wir kriegen es dann am nächsten Tag, ja, und wir können theoretisch die Sachen dann sofort wieder rausschicken. Ja, und der hat es, wenn wir es bis, keine Ahnung, 19 Uhr bei uns aufgeben, hat der es um 9 Uhr am Vormittag in Los Angeles zum Beispiel. Und es funktioniert natürlich weltweit, was auch mir sehr wichtig ist, dass wir so eine Infrastruktur geschafft haben, dass wir, egal wo die Leute sind, ob sie gerade auf Tour sind in England, in Deutschland, whatever, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit Lösungen bieten können und einfach da sind.
Sehr coole Sache. Es gibt wie immer auch ein Gewinnspiel und da kann ich gleich an der Stelle verraten. Dieses Mal gibt es nicht nur ein Gewinnspiel, sondern ein Mörder-Gewinnspiel. Das gibt es wie immer auf Social Media, also folgt auf alle Fälle bei Instagram rein. Da werdet ihr dann genau erfahren, wie ihr es gewinnen könnt. Spoiler, wir haben uns etwas Besonderes überlegt. Rolle, vielleicht magst du kurz anteasern, was es zu gewinnen gibt.
Ja, also wir haben uns überlegt für alle Zuschauer, die sich diesen Podcast heute angehört haben, dass wir einen Pro 2 Custom In-Ear Monitor Hörer verlosen. Das heißt, wir würden dann für den Gewinner, die Gewinnerin einen kompletten Custom In-Ear Hörer bauen, nach Wunsch, wie es derjenige dann gern hätte. Und die genauen Details gibt es dann natürlich bei euch auf den Socials.
Mega, echt cool, danke dir. Und für alle, die jetzt hören, das ist die Möglichkeit, relativ mit wenig Aufwand viel in ihr rauszuholen. Gut, bevor wir die Leute dann auf Instagram eifrig tippen lassen und überschauen, wie sie ihre Hörer bekommen oder den Hörer bekommen, bleibt mir nur zu sagen, danke. Danke, dass du da warst oder dass wir bei dir sein haben dürfen. Du und mit uns dein Wissen und deine Erfahrungen geteilt hast und uns das Thema In-Ear-Monitoring nahegebracht hast.
Danke auch.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es war. Es hat sich sehr kurzweilig angefühlt, weil es ein bisschen länger geworden ist. Tut mir nicht leid. Das Thema ist einfach sehr ergiebig. Und wir hören uns wieder regulär in 2 Wochen bei der nächsten Folge Backstage Café. Bis dahin eine schöne Zeit und ciao.